Wir sind nicht so, wie wir gedacht haben. Haben Sie das gewusst? Dass Sie ganz anders sind, als Sie sein wollten, als Sie geglaubt haben, dass Sie seien, was andere von Ihnen sagen, wie Sie seien. Sie sind ganz anders. Sie sind nicht mal so, dass Sie selber genau sagen könnten, wie Sie eigentlich sind. Sie wissen überhaupt nichts über sich. Ich auch nicht. Wir wissen erstaunlich wenig über uns und wir sind darauf angewiesen, dass uns jemand sagt, wer wir eigentlich sind. Aber wir sind nicht so, wie wir gedacht haben. Wenn wir den Römerbrief lesen, das haben Sie längst gemerkt, dann stoßen wir von Anfang an immer wieder auf das Gesetz. Wir müssen genauer sagen auf die Tora, denn das Gesetz, dieser Begriff im Deutschen, klingt ja nicht sehr einladend. Ganz anders als im Judentum, wo es immer ein Leuchten im Gesicht gibt, wenn von der Tora die Rede ist. Und das ist nie düster oder dunkel oder belastend, sondern immer etwas ganz Atemberaubendes, weil diese Tora ein untastbares Schriftwerk des Volkes Gottes ist, das, woran sich alle orientieren, auch im Leben von Paulus. Wir kennen manche Bekenntnisse über die Tora, wenn es heißt, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ja, wie kämen wir dazu, Tag und Nacht über ein Gesetz zu sinnen? Tora ist was ganz anderes. Da kommt man hinein, dass man nachts aufwacht und denkt, darüber denke ich jetzt nach. Dem gehe ich jetzt nach. Das lohnt sich. Gerade in der Nacht, gerade in der Stille, gerade in der Dunkelheit. Nacht ist ja nicht nur, wenn die Sonne untergegangen ist, sondern Nacht heißt auch, wenn wir in unserer persönlichen Nacht stehen. Da gehen uns plötzlich die ganz großen Dinge auf seines Wortes und seiner Tora. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Das ist mein Reichtum, mein Schatz, heißt es in den Psalmen, dass ich mich an deine Befehle halte. So weit, so gut. Und dann kommen wir zum Römerbrief und haben den Eindruck, dass Paulus gnadenlos mit diesem Gesetz, mit dieser Tora abrechnen will. Das Gesetz scheint ein einziger Irrweg zu sein, eine Täuschung. Das Gesetz macht nicht gerecht. Das Gesetz führt nicht zum Leben, sondern direkt in den Tod hinein. Das Gesetz hielt uns gefangen und erregte in uns sündige Leidenschaften aller Art. Der Stachel des Todes, sagt Paulus an anderer Stelle, 1. Korinther 15, der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft, die Dynamis, die Energie der Sünde aber ist das Gesetz. Das Gesetz, das uns den Weg zum Leben zeigen sollte und uns doch direkt in den Tod, in das Sterben hineinführt. Und im letzten Abschnitt haben wir etwas davon gesehen in den Versen 1 bis 6. Da ging es darum, wie man dieses Gesetz endlich los wird. Endlich überwindet, endlich einen neuen Weg gehen kann. Geht das überhaupt, dass man dieses Gesetz loswerden kann? Denn wir können ja das Gesetz nicht einfach abschaffen. Wir können das Gesetz nicht für ungültig erklären. Auch Paulus kann das nicht. Paulus kann nicht sagen, ach, wir machen jetzt mal was anderes. Nicht einmal Jesus kann das. Einfach sagen, das Gesetz ist ab heute nicht mehr gültig. Sondern Jesus sagt das Gegenteil. Das Gesetz bleibt bestehen. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen. Der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Aber was gilt denn nun? Jesus oder Paulus? Gesetz ohne Ende oder wir brauchen kein Gesetz mehr? Brauchen wir das Gesetz oder ist es eher so etwas wie eine lästige Plage, wie eine Krankheit oder sogar wie ein Fluch über unserem Leben? Wir müssen bei Paulus diesen Eindruck ja haben, dass das Gesetz das Schlimmste sei, was uns überhaupt passieren konnte. Und das muss Paulus nun erklären. Was meinst du eigentlich damit, mit dieser Stellung zum Gesetz? Die Frage, ist das Gesetz am Ende vielleicht sogar selbst Sünde? Dieser Gedanke drängt sich einem ja nahezu auf. Und da sagt Paulus ein ganz klares, auf gar keinen Fall. Das sollten wir niemals denken oder sagen, dass wir das Gesetz mit Sünde direkt in Verbindung bringen. Denn das Gesetz ist immer noch heilig und gut und unanfechtbar. Nur das Gesetz tut nicht das, was wir immer dachten, was es tun müsste oder was es tun sollte. oder was man mit dem Gesetz alles tun könnte, sondern das Gesetz macht einfach etwas ganz anderes. Das Gesetz verhindert nicht die Sünde in unserem Leben und auch im Leben der anderen tut es das nicht. Das Gesetz macht auch ein Volk nicht gerecht, obwohl sie es immer gedacht haben. Das Gesetz schafft nicht eine bessere Gesellschaft, obwohl das bis in unsere Tage hinein immer der große Slogan war, man muss sich nur an das halten, dann wird alles gut. Das Gesetz schafft wohl, dass sich das Elend der Sünde ein wenig in Grenzen hält. Dafür ist das Gesetz allemal gut. Das Gesetz verhindert wohl, dass wir nicht im moralischen Chaos versinken. Wir sehen manche Gesellschaften, manche Kulturen, die ohne Gesetz sind, wie ein Chaos herrscht. Also für irgendwas ist das Gesetz doch gut, dass man damit leben kann. Das Gesetz gibt uns einen Eindruck davon, was gut und was böse ist, ganz eindeutig. Aber zugleich, sagt Paulus, zugleich macht es die Sünde lebendig. Zugleich verleiht es der Sünde ihre Dynamik, ihre Macht, ihre Power, ihre Gewalt in unserem Leben, auch in meinem, auch in ihrem Leben. Nicht nur bei den anderen, sondern bei uns ist das so. Und das bewirkt diesen unlösbaren Widerspruch. Auf der einen Seite, wir brauchen das Gesetz, denn es ist heilig und gut und zeigt den Weg zur Gerechtigkeit und zum Leben. Und wir müssen frei werden vom Gesetz, denn es führt uns doch direkt in den Tod hinein. Beides gilt. Wie sollen wir jemals da herauskommen? Man kann das Gesetz zugleich hoch verehren und daran irre werden. Wir haben große Beispiele aus der Kirchengeschichte, nicht zuletzt Martin Luther, der verrückt geworden ist fast. Wir kennen manche Beispiele unter uns, manche von Ihnen, die genau das erlebt und gedacht haben, dass man daran irre werden kann. Die Daumenschrauben immer noch ein wenig anziehen kann, noch ein bisschen besser, noch ein wenig präziser im Gesetz, in den Geboten zu leben und doch jedes Mal am selben Punkt zu enden, ich hab's nicht geschafft. Wie sollen wir jemals da herauskommen? Paulus sagt, das haben wir beim letzten Mal gesehen, es gibt nur einen Weg, aus diesem Weg von diesem Gesetz frei zu werden, und zwar genauso, wie man aus einer unerträglichen Ehe herauskommt. Diesen einen Weg gibt es, nämlich bis dass der Tod euch scheide. Das haben wir beim letzten Abschnitt gesehen. So bleibt der Mann an seine Frau und die Frau an ihren Mann gebunden, bis einer von beiden endlich stirbt. Und dann ist der Weg frei für eine neue Ehe, wenn es denn sein soll. Nun ist aber das Gesetz dummerweise unsterblich. Man kann drauf schimpfen, man kann es ablehnen, man kann sich darüber lustig machen, man kann ganz vieles tun, aber man kriegt dieses Gesetz einfach nicht los. Es ist ein ewiges Gesetz und das heißt, es gilt in Ewigkeit. Es hört nicht auf. Man kann es weder vergiften noch erschlagen noch auf eine andere Weise umbringen oder loswerden. Die Frage also, was bleibt uns nun? Und da läuft Paulus zur Hochform auf. Mit seiner Erkenntnis über dieses Gesetz, wenn er sagt, ihr seid mit Christus gestorben. Ihr seid mit Christus gestorben. Wir können das nicht oft genug sagen, weil das einer der größten Triumphe in unserem Leben ist. Nicht, dass wir selber nun sterben müssten, sondern dass wir sagen dürfen, ich bin schon gestorben. Ich bin schon tot. Wir sind gestorben und wir sind dem Gesetz gestorben und sind doch zugleich mit Christus auferstanden von den Toten und sind nun frei vom Gesetz und halten es zugleich in allerhöchsten Ehren. So widersprüchlich sieht das aus und so einfach ist das. Es ist immer noch da, aber es gilt uns nicht mehr. Bevor das Gesetz kam, wussten wir nichts von der Sünde. Wer sollte uns auch anklagen? Wer sollte uns verdammen? Da war niemand, da war nichts, wofür wir uns verdammen lassen könnten. Wo kein Gesetz ist, sagt Paulus, da wird Sünde nicht zugerechnet. Dann kam das Gesetz, und dieses Gesetz Gottes ist erstaunlicherweise so konstruiert, dass man eigentlich nicht wirklich darüber diskutieren kann. Man kann nicht unterschiedlicher Meinung darüber sein. Es gibt die eine oder andere Stelle, wo man ein bisschen sich wundert und die Stirn runzelt und manches nicht versteht, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wir können diesem Gesetz Gottes, der Tora, eigentlich nur aus tiefstem Herzen zustimmen. Denn das Gesetz Gottes ist heilig und gut. Selbst wer nicht an Jesus glaubt und wer nicht an diesen Gott Israels glaubt und selbst die Atheisten müssen diesem Gesetz immer zustimmen. Wir können noch weitergehen, sogar der Teufel selbst stimmt diesem Gesetz zu. Er kann nicht anders. Das Gesetz ist heilig und gut. Er sagt nicht, das ist alles falsch, alles unwahr, alles nicht ausgegoren, sondern das Gesetz ist gültig und wahr. Und er nimmt das Gesetz, das kennen Sie, das kenne ich, und hält es uns vor. Der Teufel. Er hält es uns vor. Und das macht er bis heute. Und er sagt uns jeden Tag, was das Gesetz sagt. Und er sagt uns jeden Tag, was wir für armselige, schäbige, kleine Kreaturen sind. Was wir für unglaubwürdige Christen sind. Obwohl wir uns so viel Mühe geben. Und der Teufel hält uns alle unsere Sünden, all unser Versagen jeden Tag neu vor Augen und sagt, und du willst ein Christ sein. Kennen Sie das? Das kenne ich nur zu gut. Deswegen ist Römer 7 für mich einer meiner wichtigsten Texte. Da geht es um mich. Das ist mein Leben. Und ich bin sicher, von den meisten von Ihnen gilt dasselbe. Das ist unser Leben, was hier verhandelt wird. Und er hält uns jeden Tag das wieder vor. Und der Teufel sagt, du bist nun seit 20, 30, 50 oder mehr Jahren in der Nachfolge Jesu und du bist immer noch derselbe armselige, kleinkarierte Mensch, der du immer schon warst. Und was antworten wir darauf? Was kann man dazu sagen? Wir können uns herausreden und sagen, ein wenig habe ich doch auch was gelernt und doch verändert in meinem Leben. Ich bin nicht mehr ganz so schäbig, wie ich am Anfang vielleicht einmal war. Ein wenig haben wir hinbekommen. Ja, das gilt ja auch. Wir können uns herausreden mit all dem, was wir schon geschafft haben. Wir sind doch wirklich andere geworden. Stimmt. Wir sind wirklich andere geworden. Die Menschen, die mich kannten, als ich 17, 18, 20 war, die würden sich heute wundern. Dass ich hier überhaupt stehe, würden Sie schon wundern. Und trotzdem, das langt nicht. Wir gehen treu in die Gemeinde seit 30, 40 Jahren. Wir arbeiten mit, wir halten Andachten, wir arbeiten im Kindergottesdienst mit, wir gehen in die Gebetsstunden, wir kümmern uns um die Schwachen und um die Notleidenden, wir spenden fleißig für das Reich Gottes, wir beten für die verfolgten Christen in der ganzen Welt, wir tun so vieles. Und wir haben viel mehr schon gemacht. Und der Teufel lacht und sagt, stell den Fokus doch einmal ein wenig schärfer. Sieh doch mal genau hin. Sieh einmal dein eigenes kleines Leben und dein Herz an. Sieh doch mal deine Gedanken an. Sieh doch mal, was du alles nicht aussprichst. Sieh einmal an, was kein Mensch von dir wissen darf. Sieh einmal an, was du selber eigentlich gar nicht wissen willst von dir. Weil es unerträglich ist, was du mühsam alles verborgen hältst in deinem Leben. Und wir können nur sagen, der Kerl hat recht. Der Kerl hat recht. Der Teufel hat recht mit seiner Anklage. Was er mir vorhält, ist in jedem Punkt der Anklage korrekt. Und ich komme da nicht heraus. Da ist keiner, das hat Paulus schon vorher gesagt und gewusst, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Weil das Gesetz heilig und gut ist, weil das Gesetz immer Recht behält und es ist eigentlich egal, Wer mich anklagt, wer mich verdammt, ob Gott es selbst ist oder Jesus oder der Teufel oder mein Nachbar oder mein Arbeitskollege oder meine Kinder oder mein eigenes Gewissen, die Anklage stimmt so gut wie immer. Das ist schwer auszuhalten, weil ich immer noch Sünder bin und auch in 30 Jahren, wenn ich dann noch hier sein sollte, immer noch Sünder sein werde. Und es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich sagen darf, ihr Kläger könnt mir alle mal den Buckel runterrutschen. Es gibt nur einen Grund, warum ich sagen darf, auch zum Teufel und seinem ganzen Heer, du kannst mich mal. Hau einfach ab, verschwinde aus meinem Leben. Und ihn vertreiben darf, wie man einen kläffenden Straßenköter vertreibt, der einem keine Ruhe geben will. Und zwar nicht, weil ich so gut wäre, nicht, weil ich irgendwie so stark geworden wäre im Laufe meines Lebens oder weil mein Glaube so stark wäre, weil ich so fromm bin. Nein, nicht deswegen. Nicht, weil ich wenigstens einen guten Willen gezeigt hätte, sondern weil ich mit einem großen Triumph sagen darf, ich bin schon tot, ich bin nicht mehr da. Ich bin mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Du hast keine Macht mehr über mich. Das ist vorbei. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Die Straßenköter und ihr ganzes Heer, die werden noch lange da sein. Und die kommen immer wieder, das wissen wir, wir kennen das. Das Kläffen wird so schnell nicht aufhören. Und jedes Mal darf ich sagen, ohne mich, mich kriegt ihr nicht mehr. Schnappen dürft ihr, kläffen dürft ihr, nach mir greifen dürft ihr. Aber kriegen könnt ihr mich nicht mehr, weil ich gestorben bin und auferstanden bin und mit ihm leben. Und dass wir das richtig verstehen bei dieser Rede von der neuen völligen Freiheit, um die es hier geht, geht es ja nicht darum, dass wir jetzt gleichgültig werden wollten, dass wir sagen wollten, wir leben jetzt fröhlich weiter in unseren Wegen, in unserer Sünde, in dieser Verlorenheit. Es geht nicht darum, dass wir diese ganz neue Freiheit vom Gesetz jetzt ausnutzen wollten und eine Freiheit zur Sünde daraus machen wollten, sondern es geht darum, dass wir in Jesus unter dem Kreuz nun endlich vor den Angriffen des Teufels und seinem ganzen Heer zum ersten Mal in Sicherheit sind. Kennen Sie das Gefühl überhaupt? Ich weiß, viele kennen das nicht. Viele leben immer noch in der Sorge. Sie könnten nirgends einen sicheren Boden finden. Wer gestorben ist, dem können Sie auf den Kopf hauen, den können Sie verdreschen, den können Sie verprügeln, dem können Sie nachstellen, was immer Sie wollen. Wer gestorben ist, den juckt das alles nicht mehr. Das meint Paulus. Wir sind mit ihm gestorben. Obwohl wir noch immer so armselig und schäbig sind, wie wir immer schon waren. Und wir würden keinen einzigen Tag überleben, wenn das nicht so wäre. Wir würden keinen einzigen Tag bestehen können vor den Forderungen dieses Gesetzes, so sehr wir uns auch darum bemühen. Wir würden keinen einzigen Tag bestehen können vor den listigen Anläufen des Teufels und seinen Sticheleien. Wir würden keinen einzigen Tag bestehen können vor den Anklagen derer, die uns ständig beobachten und uns jeden Tag vorhalten und sagen, was wir jetzt wieder alles falsch gemacht haben. Und sie haben darin recht. Ja, sie haben recht. Es gibt so viele Dinge. Wir würden keinen einzigen Tag bestehen können vor unserem eigenen Gewissen, das uns gnadenlos anklagt, viel gnadenloser als alles andere. Und ich kenne das von manchen, die ein Leben lang in der Nachfolge Jesu standen, die im Verkündigungsdienst standen, alte Brüder, die immer gedacht haben, wir machen das doch ganz gut, was wir hier tun. Wir haben ja manchmal das Gefühl, ist doch gar nicht so schlecht. Und ganz am Ende ihres Lebens stellen sie plötzlich fest, das war gar nicht alles so gut. Und dann kommt die große Frage, reicht denn das eigentlich? Und wenn ich dann nicht sagen kann, ich bin schon gestorben und ich bin schon auferstanden, ich lebe schon in seiner Gegenwart. Es ist schon alles durch, was dann noch passieren könnte. Wenn ich das nicht sagen kann, dann geht's in die tiefe Dunkelheit hinein und ich muss es alles noch einmal durchleben und durchleiden. Darum geht es, dass wir trotz all dem sagen dürfen mit Paulus in Epheser 2, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, auch mich, auch sie, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Sie sind schon längst da. Sie sind schon längst da. Das, was hier noch vor mir sitzt oder vor Ihnen steht, das sind ein paar Schatten. Sie sind schon längst da in seiner Gegenwart. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, nicht aus dem, was ihr alles getan habt und gedacht habt und geglaubt habt und gewusst habt und verstanden habt, sondern aus Gnade, nicht sonst. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und Paulus ist das wichtig, dass das nicht nur schöne, beruhigende Vorstellungen bleiben, dass es kein frommer Wunsch ist, sondern dass es uns zur Gewissheit und zur Wahrheit wird, die uns niemand nehmen kann. Kann sein, dass jetzt jemand denkt, das kennen wir alles schon, das hatten wir alles, das ist ein alter Hut, gar nichts Neues, es kann alles sein, nur ich lebe davon. Vielleicht bin ich ja der Einzige, der davon lebt, aber ich lebe davon. Ich kann nicht anders, als so zu leben. Nur so kann ich leben. Nur so kann ich auch nur predigen. Wer bin ich denn, dass ich sie dauernd anpredigen sollte? Was habe ich denn? Was weiß ich denn? Da ist doch nichts. Nur weil ich in Jesus bin, nur weil er in mir ist, und das gilt für die meisten von Ihnen, die heute Morgen hier sind, nur darum dürfen wir das. Das ist die Formulierung, die Paulus konsequent gebraucht. Weil wir in Jesus sind. Und wenn wir nicht in ihm sind, dann haben wir gar nichts. Dann haben wir nichts. Diese Frage ist die entscheidende. Bist du in Jesus oder stehst du noch in einer gewissen Distanz vor ihm? Denkst du über ihn nach? Findest du ihn ganz nett? Nein. Bist du in Jesus mit deinem ganzen Leben gestorben, auferstanden und auch schon verherrlicht? Das ist die Frage. Davon leben wir. Und ich weiß, dass es für viele, viele andere, nicht nur für mich, überlebenswichtig ist, diese Frage so beantworten zu können. Ich habe so viele Gespräche mit lieben Menschen, auch gläubigen Menschen oder Menschen, die in einer tiefen Sehnsucht nach Erlösung leben, die nach dem Frieden mit Gott suchen, nach dem Frieden auch mit ihrem eigenen Leben suchen und einfach nicht dahin kommen, die es nicht hinkriegen, diesen einen Gedanken zu denken, zu sagen, dass ich in Jesus erlöst bin und dass mir niemand diese Erlösung nehmen kann, egal wie unser Leben im Augenblick aussieht. Ja, ob Sie hier strahlend rumsitzen und mitsingen und sich mitfreuen oder ob Sie im tiefsten Elend sitzen, egal wie Ihre Vergangenheit aussieht, egal ob Ihnen Ihr Leben genial gelingt oder genial in die Hosen geht. Die entscheidende Frage ist eine andere. Sind Sie in Jesus oder nicht? Und wenn du in Jesus bist, dann gilt das ganze Programm. Ich bin mit ihm gestorben, begraben und auferstanden. Und das hat einen existenziellen Charakter. Es geht ja nicht darum, dass wir so ein paar interessante Gedanken nochmal neu denken. Das ist ja nicht das Thema. Wir haben in der Seelsorge fast jede Woche mit Menschen zu tun, junge, alte, mittelalte Menschen, die über die Frage nachdenken, ob man sich nicht besser das Leben nehmen sollte. Ich habe eine ganze Reihe von Menschen, die das schon gesagt haben. Die ernsthaft darüber nachdenken. Eine junge Frau hat gerade das Abitur gemacht. In jedem Gespräch fragt sie neu, warum kann ich mir nicht einfach das Leben nehmen? Sie ist klug, sie ist begabt, sie ist hübsch. Alles, was man braucht. Warum kann ich mir nicht einfach das Leben nehmen? Dann hätte ich endlich, endlich Ruhe. Endlich wäre alles vorbei. vor den Geistern, die sie verfolgen. Und ich verstehe das. Wenn man das Leben ein wenig sieht, dann versteht man so vieles und kann nicht wirklich darüber hinwegtäuschen. Es gibt viele, die schon darüber nachgedacht haben, gelegentlich, ob das nicht eine bessere Variante wäre. Diese fixe Idee, dann ist endlich Ruhe, endlich ist jeder Kampf zu Ende. Darf man es einfach so sagen, wer mit Jesus gestorben ist, der hat das längst hinter sich. Ein Suizid, ein Selbstmord, völlig überflüssig, gar nicht mehr nötig. Ich bin schon gestorben. Ich bin so unendlich frei, in ihm zu leben und alles zu ignorieren, was hinter mir liegt oder noch da ist in meinem Leben. Wenn du mit Jesus gestorben bist, dann gilt das. Es gibt so eine, und ich bitte das nicht falsch zu verstehen, so eine heilige Gleichgültigkeit, wo man auch sagen darf, das betrifft mich nicht mehr. Das ist Vergangenheit. Wir sind aber natürlich nicht mit Jesus gestorben, begraben und auferstanden, um nun wieder im alten Leben zu leben. Um einfach so weiterzumachen, wie wir immer schon gelebt haben. Oder um wieder zurückzukehren in das, was früher auch einmal nett oder schön war, sondern dass wir jetzt mit ihm in einem neuen Leben wandeln. Sind Sie da schon angekommen, im neuen Leben? Nicht so in diesem Zwischenstadium, wo noch alles so elend und so mühsam ist, sondern schon da, wo Sie merken, das neue Leben greift. Er ist lebendig in mir. Nicht wieder zurück. Vielleicht erinnern sich manche an den Mann aus meinem Dorf von früher, von dem ich erzählt habe, der in die Jauchegrube gefallen war. Ist ja nicht so schön, gehört nicht auf die Kanzel eigentlich, so eine Geschichte, aber irgendwie hat es uns doch gefreut, weil es ein Lump war. Und das ganze Dorf hat sich gefreut über diesen Vorgang, dass seine arme Frau ihn da rausziehen musste und ihn wieder sauber kriegen, seine Klamotten waschen musste und er gehofft hat, dass kein Mensch das mitgekriegt hat. Aber alle haben es mitgekriegt. Das ging durchs ganze Dorf. Und alle haben sich amüsiert. Ich finde es irgendwie immer noch lustig, diese Vorstellung, aber es ist zugleich eine wichtige Lehre für uns. Solche Leute sind wir. Solche Leute sind wir. Die Bibel spricht davon. Er hat uns aus der Tiefe gezogen und aus dem ganzen Dreck unserer Vergangenheit. Das klingt in der Luther-Übersetzung noch ganz passabel und erträglich. Wenn wir es genauer lesen, in Psalm 40, er zog mich aus der grausigen Grube aus lauter Schmutz und Schlamm. Was glauben Sie, was für eine grausige Grube David da gemeint hat? Es gab noch keinen fließenden Abfluss. Es gab noch keine Kläranlagen. Es gab keinen WC. Auch nicht im Königshaus. Es gab nur solche Gruben, eine grausige Grube. Er zog mich aus der grausigen Grube und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Und jetzt noch einmal, wer das einmal erlebt hat, dass uns einer aus der Jauchegrube unserer Geschichte, unserer Vergangenheit, unseres Lebens herausgezogen hat und uns nicht nur mit spitzen Fingern ein wenig abgebürstet hat, sondern uns durch sein Leiden und Sterben gereinigt und geheiligt hat, ein neues Leben ermöglicht hat, von aller Unreinheit befreit hat, nicht nur mit warmen Worten, nicht nur mit viel, viel fließendem Wasser, nicht mit freundlichen Gesten, sondern gereinigt und geheiligt durch sein teures, kostbares Blut. Jetzt verstehen wir, warum sein Blut nicht einfach nur eine interessante Formulierung ist. Warum das so wichtig ist, dass wir nicht nur Verheißungen haben, nicht nur Worte haben, sondern dass wir einen Weg haben, dass da etwas geschehen ist für uns. Und das macht uns fassungslos, wenn es manchmal heißt, dass mit dem Opfer Jesu und mit dem Blut Jesu sei doch alles nur alte Vorstellungen. Das ist keine alte Vorstellung, das ist überlebensnotwendig, dass wir so und nicht anders frei werden und gereinigt werden durch sein Blut. Und dann sagen können mit Jesaja 61, ich freue mich im Herrn Und diese Freude kann mir keiner nehmen und die ist nicht heute da und morgen wieder anders, sondern ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Stoßen Sie sich nicht an diesen alten Formulierungen. Es geht doch nicht um Formulierungen, es geht um Wirklichkeiten. So anders, so neu, so herrlich, so gewaltig kann ein Leben werden, das in Jesus ist. Und noch einmal frage ich, sollten wir danach wieder zurückkehren in die alte Jauchegrube, freiwillig da wieder reinspringen und sagen, war doch auch ganz schön. Das macht doch keiner. Sondern wir halten Abstand, so weit es geht, von diesem Alten. Wenn man dieses grandiose Leben einmal wenigstens probiert, geschmeckt, gekostet hat, dann denkt man keine Sekunde mehr darüber nach, ob das andere nicht auch ganz schön war, nicht ganz passabel, nicht auch seine reizvollen Seiten hatte. In der Jauchegrube gibt's nichts Reizvolles. Vielleicht sagen Sie auch, so schlimm war mein Leben ja gar nicht. Ich habe es ganz gut hinbekommen. Ich war immer schon so fromm und brav und anständig. Manche sind ja auch so ins Leben hineingeraten, in einem christlichen Umfeld, in einer richtig guten Familie, haben den Segen einer guten Erziehung erlebt und können vielleicht tatsächlich sagen, Jauchegrube kenne ich gar nicht so, ist mir fremd. Kann ja sein. Dann freuen Sie sich, was Ihnen alles erspart geblieben ist. Freuen Sie sich, vor was Sie alles bewahrt geblieben sind und was es alles gibt, was Sie nie erlebt haben. Freuen Sie sich und danken Sie Gott dafür, neben all den anderen, die sagen müssen, ich war unvorstellbar tief versunken in diesem Schlamm und diesem Dreck, aber nun bin ich von Neuem geboren. Und das Alte ist vergangen. Und jetzt gebraucht die alte Luther-Übersetzung ganz bewusst. Und es ist alles neu geworden. Es ist alles neu geworden. Und seien wir dann vorsichtig mit diesem Selbstbild, wenn wir sagen, ich bin ja nicht so. Wir erinnern uns, ich bin ja nicht so wie die anderen. Ich danke dir, Lukas 18. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich, Jesus, sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Wo wollen Sie stehen? Was ist Ihr Leben? In jedem Fall stehen wir auf der Seite der Sünder. Egal wie tief wir drin gesteckt haben, wir sind immer auf der Seite der Sünder, nie auf der Seite der Ankläger. Das war die große Täuschung der Pharisäer, dass sie dachten, wir sind doch anders. Ja, waren sie ja auch. Sie waren ja anders. Wir geben uns doch Mühe, wir eifern nach dem Gesetz. Auch Paulus konnte das sagen, wie kein anderer. Ich habe nach dem Gesetz geeifert. Und gar nicht mal so schlecht, das gibt er zu. Und trotzdem ist es ihm enorm wichtig, wenn er dieses tiefe Elend der Sünde und der Verlorenheit beschreibt, dass er nicht von den anderen spricht. Dass er nicht sagt, was sind das hier für Leute? Sondern bis zum Ende dieses Kapitels, wie übrigens sonst nirgends in seinen Briefen, aber hier in Römer 7, bis zum Ende dieses Kapitels konsequent sagt, ich bin fleischlich, ich bin unter die Sünde verkauft, die Sünde betrog mich und tötete mich und hat mir durch das Gute, nämlich dem Gesetz, das doch heilig und gut ist, mir den Tod gebracht. Und erstaunlicherweise sagt Paulus auch nicht, ich war fleischlich. Hätte er ja sagen können, mit gutem Recht. Früher war das alles mal so. Nein, sagt Paulus, ich bin's. Nicht ich war unter die Sünde verkauft, sondern ich bin's mit diesem Leib und seinen Begierden und all dem, was da noch in mir ist. Ich bin's unter die Sünde verkauft. Die meisten Exegeten des Neuen Testamentes sagen, Paulus spreche hier selbstverständlich nicht von sich, sondern das sei nur rhetorisch gemeint. Denn es heißt ja, ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Das sei ja gar nicht denkbar, dass Paulus jemals ohne Gesetz gelebt habe. Ach, schon gleich von Geburt an? Schon mit dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Lebensjahr immer im Gesetz? Mag sein, dass Paulus in einer tief frommen Familie aufgewachsen ist, viele schon gehört hat, manches verstanden hat. Aber selbstverständlich hat Paulus ohne Gesetz gelebt. Und von dem Augenblick an, als er sich dem Gesetz bewusst zugewandt hat und gedacht hat, das kann ich auch. Und so will ich leben. Ich zeig's allen, wie das geht. Von diesem Augenblick an war er auf dem Weg zum Tode. Ganz eindeutig. Und das hat er verstanden. Wie stringent dieser Weg ihn ins Abseits bringt. Und die Sünde immer mächtiger, immer lebendiger wurde. Nicht, dass Paulus ständig gesündigt hätte, aber der Kampf gegen diesen inneren Feind hat nie mehr aufgehört. Und dieser Todfeind in seinem Leben waren nicht die anderen, sondern der Todfeind seines Lebens war in ihm selbst, durch das Gesetz und lauert jeden Tag, dass es zuschlagen kann. Die Bösen sind nicht die anderen, sondern, wie immer wir das formulieren wollen, der oder die oder das Böse ist in mir lebendig und ich bin es selbst. Ich kann nicht sagen, da ist irgendwas anderes, Fremdes, Sonderbares in mir, sondern das bin ich selbst. Und das Gesetz heilt mich nicht, sondern das Gesetz bringt es nur ans Licht. Es zeigt mir, wer ich bin, wer ich in Wahrheit bin. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, sagt Paulus. Und darum brauchen wir das Gesetz, bis wir es endlich verstanden haben, wer wir sind. Dazu ist es gut, heilig und gut. In der heutigen moralischen Erziehung in unserem Land, in den Kirchen, in den Schulen, im Religionsunterricht heißt es aber meistens, wenn man sich bemüht und sich an die Gebote hält und sich an die Lehre der Kirche hält, dann ist man ja schon ein neuer Mensch und kann ein anderer werden und dann sei man auch in der Lage, das Gute zu tun. Das hört jeder Konfirmand. Halt dich an das Wort. Natürlich sagen wir das. Ist ja richtig. Wir sagen ihnen das Gesetz, aber dadurch werden sie nicht gut und nicht gerecht und das Leben wird dadurch nicht gut. Wenn du willst, dann kannst du das auch. Das können wir jetzt nun nur dick durchstreichen. Die entscheidende Frage ist nicht, wie gut kriege ich das schon hin. Gelingt es mir schon als Christ halbwegs überzeugend zu leben? Das wollen wir alle. Natürlich wollen wir das. Gelingt es mir schon, die Kritiker zum Schweigen zu bringen, die um mich sind, die in mir sind, dass keiner mir was nachsagen kann? Und dann diese Haltung entsteht, ich weiß genau, was gut und richtig ist. Ich weiß genau, wie man anständig lebt. Ich weiß genau, wie die Welt und das Leben funktioniert. Wenn alle so denken und so leben würden wie ich, dann wäre die Welt richtig gut. Das ist die Haltung, die dahinter steht. Das ist dieser heutige Kulturprotestantismus, wo man einfach nur anständig sein muss, aber von der tiefen Gnade, die Paulus uns hier vor Augen stellt, von einem Leben aus der Gnade noch nie etwas erfahren hat und darum immer vernichtend ist für jeden Sünder. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Gutmenschen, die alles recht machen und die von Sünde und von Gnade und von der Gesetzmäßigkeit dieser Verdammnis, dieser Verlorenheit noch nie etwas verstanden haben. Dieser Kulturprotestantismus redet viel von Gnade, aber immer von der Gnade für den, der sich bemüht. Gnade dem, der sich bemüht. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel spricht von der Gnade für den, der sich nicht einmal bemüht. Der sich um nichts gekümmert hat. Der einfach so seinen Stiefel gelebt hat. Und wenn Sie den Eindruck haben, dass es völlig irre ist, was ich sage, völlig unlogisch, das geht ja gar nicht. Das kann man auch gar nicht sagen. Gnade für den, der sich nicht bemüht hat, sagt Paulus. Stimmt, genau das ist die Gnade in Jesus. Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit, denn die Torheit Gottes ist weiser als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Und wenn Sie immer gedacht haben, dieses Sünderdasein müsste irgendwann einmal zu Ende sein und Sie hätten es dann hinter sich und könnten dann als großer Vorzeigechrist durchs Leben stolzieren, dann lassen Sie sich sagen, irgendjemand findet immer was. Irgendeiner kommt und sagt ihnen, wer sie sind. Irgendjemand wird sie von diesem hohen Ross herunterholen. Und sie können die Daumenschrauben immer weiter anziehen und es immer noch besser und noch besser und noch besser und noch besser machen wollen. Wir tun das ja auch, ich auch. Also nicht mit Daumenschrauben, aber doch mit einer großen Entschlossenheit, wirklich anders leben zu wollen. Aber der Teufel, der große Verkläger, findet garantiert immer was. Und er wird immer Recht haben mit seinen Anklagen. Und was sagen wir dann? Wir sagen mit Paulus, ja und? Ja und? Ist mir völlig egal. Ich muss ein bisschen vorsichtiger sagen, im Namen Jesu ist mir das völlig egal. Unter dem Kreuz Jesu ist mir das völlig egal. Ich will wirklich anders leben. Aber wenn du mich anklagst, dann soll mir das wurscht sein. Das geht mich nichts mehr an. Ich bin doch gar nicht mehr da. Denken Sie noch an diese Straßenköter? Und erinnern Sie sich, was David zu Saul sagte, als der ihn verfolgte und umbringen wollte und sich unendlich Mühe gab, bis er endlich David zu packen bekam mit seinem ganzen Heer. Was hat David ihm gesagt? Was hat David Saul geantwortet? David sagt in 1. Samuel 24, hör mal, du bist der König von Israel. Du, der große Saul über Israel, was treibst du da eigentlich? Und dann wird David richtig bissig. David, ehrbissig, zum Straßenköter fast, könnte man sagen. Was treibst du da eigentlich? Wem jagst du nach? Du jagst einem toten Hund nach, sagt er. Einem toten Hund. Mit seinen ganzen Flöhen. Die Flöhe, die leben noch. Aber der Hund ist tot. Wunderbar. Einer der schönsten Sätze in diesem Buch. Du jagst einem toten Hund nach mit seinen Flöhen. Mich kriegst du nicht, heißt das. Wie albern ist das, wenn Saul dem David nachjagt. Wie albern ist das, wenn der Teufel uns verklagen will. Für die, die unter dem Kreuz Jesu stehen. Und damit können wir ihm und auch allen anderen entgegentreten und ihnen sagen, ist das wirklich dein Ernst, dass du einen toten Hund auf die Anklagebank setzen willst? Dann mach's doch. Mach's doch, es ist vergebliche Mühe. Und ich will Ihnen jetzt am Schluss raten, Sie sollten am besten einmal Epheser 1 bis 3 am Stück lesen. Machen Sie es heute Nachmittag mal. Da entfaltet Paulus das in der ganzen grandiosen Schau, die er hat. Was das heißt und uns beschreibt, was das für eine unglaubliche Energie freisetzen kann in unserem Leben. Wenn endlich das neue Leben in meinem kleinen, armseligen Leben wirksam wird und alles neu wird. Gehen Sie nicht weiter. Gehen Sie nicht einfach weiter, sondern nehmen Sie das an. Ich bin schon tot, gestorben, begraben und darf schon in der Herrlichkeit Jesu mit ihm leben. Wir wollen miteinander beten und stehen dazu auf. Sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein. Denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er's mit mir meint. Ist's doch nichts als lauter Lieben, was sein treues Herz erregt, das ohn Ende hebt und trägt, die in seinem Dienst sich üben. Sein Sohn ist ihm nicht zu teuer, nein, er gibt ihn für mich hin, dass er mich vom ewigen Feuer durch sein teures Blut gewinn. O du unergründer Brunnen, wie will doch mein schwacher Geist, ob er sich gleich hoch befleißt, deine tief ergründen können. Seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierer durch die Welt zur Himmelspfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, dass des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst macht stille. Alles Ding währt seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.